Sie schlichen und stolperten daher wie getretene Hunde. Die Uniformen zerschlissen, löchrig, blutverschmiert. Sie sahen furchtbar aus, hilflos, unrasiert, dreckig und verlaust. Panzerwagen, Spähfahrzeuge, requiriertes Zivilgerät. Auf den Lastern bis zum Trittbrett Menschentrauben. Verwundete, Kranke, Todgeweihte. Mitten unter den abgekämpften Soldaten liefen jede Menge Zivilisten. Mit Handgepäck, Kind und Ferkel unter dem Arm saßen sie auf den Türmen der Panzer. So wälzte sich der traurige Zug vorbei an den ungläubigen Augen der Dorfbewohner. Zurück blieben nur die Spuren der Kettenfahrzeuge. Dann fuhren einige der grünen Laster zur Seite. Sie trugen die verwaschene Aufschrift einer Spedition, die man nur lieblos mit den Armeeinsignien übermalt hatte. Eine der Laster parkte auf der Gemeindewiese. Soldaten in schlampigen, dreckigen Uniformen stiegen heraus und luden Transportkisten ab. Dahinter häupete ein kleines Kettenkrat über die Wiese und kam nach einigen Fehlzündungen zum Stehen. Die aufgeregten Dorfbewohner bestürmten in ihrer Militärliebe natürlich sofort die kleine Einheit, wollten beim Tragen helfen, boten Schnaps und Quartier an. Dem Beiwagen entstieg ein junger Offizier. Seine Orden und Abzeichen hatte er heruntergerissen, die Uniform schien zusammengestückelt. Er sammelte die Dorfbewohner um sich.
Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss Ihnen mitteilen, dass uns Wimmer B. heute Vormittag den Krieg erklärt hat. Die unvorbereitete Heeresgruppe Südwest wurde zerschlagen. Generaloberst Klopf ist bei Lagererkundungen gefallen. Mir wurde die Koordination dieses Gebietes übertragen. Mein Name ist Hahn. Kurt Hahn, Oberleutnant der Reserve. Machen wir uns nichts vor, der Krieg ist verloren. Der Feind wendet äußerste Gewalt an, daher ist von Widerstand dringendst abzuraten. Wir evakuieren jeden, der mitkommen möchte. Ansonsten Ruhe bewahren, weiße Flaggen aus den Fenstern hängen, Begrüßung durch einen Offizier oder den Dorfvorsteher. Das wäre alles.
Verzeihen Sie, Herr Leutnant. Wir wurden ausgebombt, meine Schwester und ich. Die Bauersleute können uns nicht mehr länger aufnehmen. Wir würden uns gerne dem nächsten Evakuierungstransport in Richtung Coruna anschließen.
Du hast wohl nicht verstanden, mein Mädel. Coruna wird belagert, Wimmer B. ist jetzt im Krieg mit uns. Die schlagen uns alle tot. Ein Stück können wir euch mitnehmen, aber dann wird ausgeladen und kapituliert.
Ist es denn wirklich so schlimm? Wurden wir geschlagen?
Es ist alles aus. Ich opfere meine Männer nicht. Die Regierung will es nicht einsehen, aber wir sind geschlagen. Ich denke, unsere Armee hat ehrenhaft gekämpft und verloren. Es ist Zeit aufzugeben. Jede Stunde, jedes Zögern bringt nur unnötige Tote.
Erst in diesem Moment surrte es gehörig in Elisas Kopf, die begriff, dass ihre einzige realistische Hoffnung auf ein politisches Exil zerschlagen war. Sollte sie zu den Partisanen gehen? Dazu war sie viel zu unbegabt. Sie konnte keinesfalls im Krieg mitkämpfen. Ausgeschlossen. Elisa holte Maggie herbei und übergab sie den Soldaten. Während ihre kleine Schwester wieder mit ihren Späßen anfing und sich die Truppe nach all dem Schrecken an einer unverbrauchten Kindernatur erfreute, wandte sich Elisa ab. Sie ließ sich an der Bordwand eines Wagens hinabsinken und war völlig niedergeschlagen. Nicht einmal, als die Mannschaften mit Maggie aufstiegen, kam sie aus ihrem Dämmerzustand hoch. Auch nicht, als der Lastwagen längst rollte und das ihnen so vertraute Dorf schon Meilen entfernt war. Sie hatte den Krieg gehasst. Sie hatte das System als falsch und autoritär angesehen. Niemals hätte sie die Kriegsverbrechen an der Front und die Morde gut geheißen. Aber eine totale Niederlage konnte sie nicht verkraften. Sie liebte ihr Land. Sie liebte Bergen, gleich in welchem System. Ihr Widerstand, wenn es je einer gewesen war, verging in diesem Moment. Ändern, verbessern, gerechter machen hatte sie alles wollen. Den Krieg wollte sie mit ihren Aktionen verhindern oder zumindest verkürzen. Dann hätte es eine Friedensvereinbarung geben müssen. Was nun aber kam, war nicht abzusehen. Nicht das System, sondern das Land würde nun untergehen, von einer fremden Macht besetzt werden. Hatte sie sich so lange dem Regime widersetzt, um nun von Fremdlingen umerzogen zu werden? In diesem Moment blickte Elisa in den wolkigen Himmel und spürte ihn, den Augenblick der totalen Niederlage, der Stunde Null, das Ende aller Auswege. Ihr Blick fiel wieder auf Maggie. Was war die Kleine nur für eine Frohnatur? Stets lustig und aufgeweckt, manchmal ein wenig nachdenklich, aber schon längst nicht mehr so bekümmert. Sie schilderte den Soldaten ihre Lügenmärchen. Auch der Abschied von Gretchen wog nicht schwer, denn es gab ja neue Gefährten. Die Fähigkeit, plötzliche Verluste zu überwinden, schien Maggie wohl im Laufe der langen Reise gelernt zu haben. Meistens bretterten sie mit den Lastwagen durch die Einöde, fanden verlassene Dörfer, niedergemähte Flüchtlingstrecks, zerstörte oder zurückgelassene Armeefahrzeuge. Der Kessel, er wurde langsam kleiner. Die Verwüstung war jetzt immer deutlicher zu sehen. Es waren dennoch ruhige Tage. Tage, in denen Maggie zum Maskottchen der Soldaten aufstieg, alle mit ihren Witzen unterhielt, einen Schabernack nach dem anderen mit den sichtlich gerührten Männern trieb, die wohl ihre eigenen Kinder schmerzlich vermissten. Tage, an denen man einsame Flüchtlingskinder und Verwundete, am Weg zurückgelassene Soldaten auflud, und Tage, an denen man nicht einmal ein verhungertes Armeepferd am Straßenrand zu sehen bekam. Das zunehmende Chaos schien die Abläufe nicht zu behindern, im Gegenteil. Erst durch die nahende Front schien hier im Süden alles langsam in Bewegung gekommen zu sein. Elisa war fasziniert von Oberleutnant Hahn. Der Mann mit den gräulichen Augen und den aschblonden Haar strahlte Ruhe aus inmitten dieser Zerstörung. Ein Schöngeist war er gewesen, wie er erzählt hatte. Komponist und ausgebildeter Geiger, also eigentlich niemand, der wie ein großer Frontkämpfer erschien. Aber, so hatte er gesagt, er war Nationalist und glühender Patriot. Deswegen hatte er einmal die Ausbildung zum Reserveoffizier begonnen. Die volle Hingabe in der nationalen Kunst und die Treue zum Vaterland, am besten eben als Soldat, machten ihn aus. Als die Revolution kam, hatte er seine Chance gesehen, die vielfältige bergische Kultur von den Einflüssen des Auslands zu bewahren, auch wenn er zugab, dass ihm die Kulturpolitik des Regimes zuwiderlief. Als der Krieg kam, hatte er seine Chance gesehen, sich zu beweisen, auch wenn er zugab, dass die Morde hinter der Front zu weit gingen und die bevorstehende totale Niederlage ihm schwere Stunden machte. Elisa meinte, in dem jungen Offizier einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Jemanden, der dieses Land liebte und nichts mehr wollte als ein starkes, selbstbestimmtes, wehrhaftes, menschliches Bergen. Sie waren sich einig, dass die Republik der Freiheit vielversprechend gewesen war, sich aber nun alles ins Gegenteil verwandelt hatte, zum Schrecken und Untergang der Nation entwickelt hatte. Damit standen sie vor einem Dilemma. Denn das jetzige Regime war eines der brutalsten und menschenverachtendsten, die dieser ohnehin leidgeplagte Kontinent je sehen musste. Mit einem Sieg der Alliierten aber waren sämtliche Chancen auf ein sozial gerechtes, militärisch wehrhaftes, wirtschaftlich starkes und souveränes Bergen allerdings ebenso dahin. Sie wurden sich einig, dass der Befreiungsschlag gegen den großen Vorsitzenden und seine Schergen von innen, aus dem Volk, kommen musste. Andernfalls waren sie in ihrer Glaubwürdigkeit vor aller Welt verkauft. Würde jede auf ewig denken, die Menschen in Bergen hätten diese Regierung ohne Ausnahme unterstützt und wären ihr gerne in den Untergang gefolgt. Einige Soldaten behaupteten, der Krieg ginge gegen Bergen selbst, um es als Macht auszuschalten, die immensen Wirtschaftskapazitäten zu übernehmen und nicht gegen die Taten der Regierung. Bei solchen Gedanken wurde Elisa immer skeptisch. Sie wusste, dass sich die Westalliierten und Wimmerby auch eher feindlich gegenüberstanden, und sie wussten auch, dass der große Vorsitzende früher ein häufiger Gast in jenen Ländern war, die jetzt als Feinde galten. Dennoch überstiegen diese Gedanken ihre Welt, machten sie nur traurig. Sie sah schon eine Nachkriegsgeschichtsschreibung, die auf allen Seiten mehr von Ideologie als von Fakten geprägt war, heraufziehen. Das aber würde nicht mehr ihr Problem sein. Würde sie den Krieg tatsächlich überleben, so dachte sie, würde sie sich nie mehr mit Politik auseinandersetzen. Ein kleines Domizil mit genug Geld zum Essen und vielleicht, um zu reisen, für Maggie und sie, vielleicht einmal ein Fernsehgerät und ein Hündchen. Das würde schon reichen, wenn sie manchmal ansprach, was die anderen nach dem Krieg so vorhatten. Es kam immer dasselbe: Frieden, Freiheit, Wohlstand, genug für sich und die Liebsten und möglichst keine Politik, keine Politiker und keine Ideologien mehr. An diesem Abend saßen die 20 Soldaten um ihren Oberleutnant herum, dazwischen die beiden Mädchen. Man hatte in der großen Mannschaftsjurte ein Feuer entzündet. Eng zusammengerückt sprachen die Männer über die vergangenen Jahre, in denen sie gemeinsam viel durchgestanden hatten. Freunde verloren, Kameraden wurden. Begeistert und doch nachdenklich lauschte Elisa den Geschichten über Leben und Tod. Dass es nun einfach vorbei sein sollte, das war für viele nicht vorstellbar. Ein Nachkriegsbergen konnte sich niemand ausmalen, erst recht nicht ein besetztes Land. Maggie fasste schließlich Mut.
Wieso haben wir denn überhaupt Krieg geführt? Uns hat euch niemand angegriffen.
Weißt du, mein Kind, ich bin es nicht gewohnt, solche Fragen zu bekommen. Aber ich will sie dir beantworten. Wir sind nach dem letzten großen Krieg mit leeren Händen ausgegangen, obwohl wir ehrenhaft an der Seite jener gestanden haben, die uns nun bekämpfen. Die hohen Verluste und der ausgebliebene Erfolg haben unserer Monarchie jede Glaubwürdigkeit genommen. Die Revolution war fast absehbar. Es ist ein einfaches Prinzip. Die Menschen folgen nur gewissen Dingen. Solange der große Vorsitzende allen Arbeit und Brot geben konnte, hatte er die Unterstützung. Lässt er Unschuldige ermorden und führt Kriege, die nicht zu gewinnen sind, so verliert er sie wieder.
Das klingt sehr verkürzt.
Gewiss, aber dennoch stimmt es. Die Menschen sind schlecht. Bekommen sie alle einen besseren Lohn, aber der ohnehin missliebige Nachbar verschwindet, so sieht man weg. Landet eine Fliegerbombe in eurem Vorgarten, so sind wir plötzlich alle wieder Freunde von Frieden und Demokratie.
Nun, Herr Leutnant, wie sehen Sie denn die Rolle des Heers? Die Volkspolizei hat hinter der Front Geiseln genommen, gewütet, systematisch gemordet.
Was soll ich dazu sagen? Es ist nicht die Aufgabe der Armee, Zivilisten zu töten. Im Krieg gibt es Regeln, so dumm das vielleicht auch klingt. Es haben 19 Millionen in unserer Armee gedient. Keine 19 Millionen edlen Ritter, aber 19 Millionen Kriegsverbrecher? Das Problem ist nicht, dass wir uns von diesem Treiben nicht fernhalten konnten, sondern dass wir die direkte Verbindung nie kappen konnten. Wir können den Staat nicht für seine Taten anschwärzen und sagen, wir hätten nichts gewusst, wenn wir eigentlich selbst ein Teil der Apparatur gewesen sind.
Jahrhunderte guten Wirkens in diesem Land werden dahin sein. Und die ganze Welt wird uns hassen, wenn die Republik der Freiheit in Scherben fallen wird.
Vermutlich zu Recht. Ich nehme die Armee nicht aus. Generäle haben zugesehen und sie haben protestiert. Auf die Gefahr, dass man sie durch andere ersetzt. Wir hatten regimetreue Fanatiker und Leute, die jetzt im Gefängnis sind, weil sie dem Gegner zugearbeitet haben. Wir hatten einfache Männer, die Arbeit und Familie verlassen mussten, um hier als Soldaten zu kämpfen, wie es seit Jahrhunderten üblich war. Die einfach ihren Dienst taten und dann wieder nach Hause kamen, nie über die Gesamtsituation informiert gewesen waren oder sich je damit beschäftigt zu haben. Wir hatten aber auch Schweine, die sich ganz bewusst und freiwillig für Mordaktionen gemeldet haben, im Arbeitslager ein feines Leben führen, anstatt an der Front ihren Mann zu stehen.
Ich fürchte so sehr um unsere Kultur. Dieses Regime war von Anfang an so falsch und auch unpassend für dieses Land. Nun wird es uns alle mit in den Schlund ziehen.
Wer, denkst du, ist der größere Übeltäter? So ein Schwein der Volkspolizei, der gut versorgt und bewaffnet in einem Arbeitslager weit hinter der Front auf Unschuldige losgeht? Oder ein einfacher Arbeiter und Familienvater, der von Politik nichts versteht und hier im Schützenloch um sein Leben fürchten muss?
Schicksalsschläge lassen sich ertragen. Sie kommen von außen und sind zufällig. Aber durch die eigene Schuld leiden, das ist wohl der Tiefpunkt des Lebens.
Männer, wir wollen auf die Armee trinken, auf unsere Einheit und auf unser gemeinsames Abenteuer. Heil der Freiheit! Wir werden die Kriegsverbrechen einfach ausklammern. Wir waren daran ja nicht beteiligt. Wir haben über 3 Jahre in diesem Ringen bestanden und sind dem ehrlichen Gegner erlegen. Wir haben nicht wie im letzten Krieg durch Verräter in der Heimat den Sieg verschenkt.
Was? Kann denn nicht das Volk Schlimmeres verhindern?
Natürlich, aber das Volk sollte nur das System bekämpfen, nicht den Staat. Niemals darf eine Bevölkerung das harte Opfer ihrer Soldaten zunichte machen, indem sie im falschen Moment das Ruder herumreißen. Warum nicht den Krieg gewinnen und dann revoltieren? Wenn wir unseren legitimen Platz unter den Völkern der Welt haben, verlieren radikale Bewegungen ohnehin an Boden. Wir kämpften für die Regierung, weil wir ihre Ziele begrüßten, nicht ihre Wege. Wenn der Sieg errungen ist, kann man den großen Vorsitzenden immer noch verhaften lassen.
Unsere Generäle werden sich der Verantwortung nicht entziehen können. Sie sind mitschuldig. Sie haben den alten Grundsatz des unpolitischen Militärs verletzt und sie werden den neuen der Wertverteidigung verletzen.
Ein Menschenleben.
Maggie, was verdammt redest du denn da?
Weißt du, die haben uns auf der Akademie immer solche alten Kriegsfilme gezeigt. Da habe ich für mich begriffen, dass Krieg nichts Gutes ist. Nur bis jetzt dachte ich, wir sind eine Ausnahme. Ich dachte, wir dürfen das, weil wir das Gute verteidigen.
Maggie erwachte nun mühsam aus dem Schlaf. Sie blickte im Zelt umher und schlief mehrmals weiter, nachdem sie sich versichert hatte, dass niemand neben ihr schon aus dem Schlafsack gekrochen war. Stets spähte sie auf Elisas Haarschopf neben sich und kroch noch einmal in die Wärme zurück. Aber dann wehte ihr immer öfter der kalte Wind ins Gesicht und schließlich fuhr sie mit einem riesigen Schreck in die Höhe. Die Schlafsäcke rund um sie waren alle leer, schlampig hingeworfen, einige fehlten plötzlich. Elisa war weg, das Zelt hing schief. Hastig fuhr Maggie in ihre eiskalten Kleider und stolperte hinaus ins Freie. Auf dem Dorfplatz herrschte Chaos. Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke lagen in einem heillosen Durcheinander verteilt. Vieles hatte der Wind schon vertragen. Einige der Häuser standen in Flammen. Niemand war mehr zu sehen. Ganz panisch geworden, erblickte sie immerhin Elisa. Erschrocken liefen die beiden aufeinander zu und umarmten sich. In diesem Moment sahen sie Oberleutnant Hahn, der gerade wieder von einem mit Zivilisten und Soldaten übervollen Laster steigen wollte.
Was soll denn das auf einmal?
Wer zu lange schläft, der bleibt eben hier. Die Soldaten aus Fimabie richten furchtbare Sachen unter den Zivilisten an. Wir nehmen alle mit, die wir können. Es geht nach Smarberg zurück. Und für manche direkt in die Gefangenschaft.
Wir können nicht nach Smarberg zurück.
Wir können nicht nach Smarberg. Wir kennen dort niemanden, der uns aufnehmen könnte. Das ist unmöglich.
Ich stelle meinen Männern Entlassungspapiere aus. Ich will nicht, dass jemand kapituliert. Der Krieg wird bald vorbei sein. Ich wünsche euch, dass ihr ihn überlebt.
Fahren Sie denn gar nicht mit?
Der Krieg, die Front war meine Heimat. An fast allen Fronten habe ich gekämpft. Stationen eines bewegten Lebens. Was soll ich denn mit einem Strohtod? Macht's gut, meine Damen. Grüßt mir mein schönes Strömstedt.